Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt. Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und heute habe ich einen Gast, den ich über einen Verlag gefunden habe und ich freue mich, dass er heute hier sein kann. Es ist Andreas Kolb. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ich bin schon gespannt auf alles das, was Sie mir jetzt zu Ihrer Autorentätigkeit sagen, denn Sie sind recht jung in diesem Medium als Autor aufgetreten, ist das so?
Mein Alter jetzt?
Ja, die Schriftstellertätigkeit.
Ja, das ist jetzt also mein zweiter Roman, ansonsten schreibe ich schon länger, das ist halt als Leidenschaft neben dem Beruf immer präsent gewesen, von Gedicht bis zur lustigen Ansprache oder ja, auch Romanfragmente habe ich schon zustande gebracht, wie das vielleicht so vielen Autoren so geht, dass man erstmal für die Schreibtischschublade produziert und Ideen kommen und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, jetzt habe ich auch Projekte, die ich dann mal zu Ende führen will.
Mhm. Wann hat das konkret angefangen bei Ihnen? In der Schulzeit schon?
Das Schreiben und Fantasieren auf jeden Fall in der Schulzeit, dafür war ja da Zeit genug, die Langeweile war groß und da ging der Kopf auf Reisen. Und später habe ich es dann auch als Ausgleich einfach wieder entdeckt, die Fantasiereisen wieder zu wagen und aufzuschreiben, was mir dann durch den Kopf geht.
Haben Sie irgendwelche Vorbilder gehabt, an denen Sie sich orientiert haben?
Ich habe manche literarische Vorbilder. Vielleicht nenne ich heute mal den kürzlich verstorbenen Philipp Kerr, den habe ich immer sehr gerne gelesen und ich glaube, wer mein erstes Buch kennt, Der gute Mensch von Düsteroder, der findet vielleicht auch den Stil ein bisschen wieder.
Hat Sie denn jemand gefördert, in dieser Richtung Schreiben zu lernen oder zu perfektionieren?
Nee, das war eigentlich mehr so, nicht unbedingt Learning by Doing. Ich habe auch schon Bücher anderer mal analysiert, wie das geht, oder Schreibratgeber gelesen, wie eine Geschichte aufzubauen ist, was man da so zu bedenken hat, damit ich das nicht zu blauäugig angehe, aber letzten Endes ist das dann auf meinem Mist gewachsen.
Das heißt also, Sie sind autorenseitig mehr der Autodidakt.
Genau, richtig. Also das hat einfach hobbymäßig angefangen. Und jetzt komme ich also langsam dahin, dass ich das Handwerkszeug beherrsche. Ne? Mhm.
Wie muss man sich denn vorstellen, wie schreiben Sie denn? Haben Sie feste Zeiten? Stehen Sie nachts auf oder sind Sie der Morgenarbeiter?
Ich gönne mir meistens morgens so eine halbe Stunde, manchmal auch nur 20 Minuten, dass ich irgendwas zu Papier bringe. Lass es dann eine Seite sein oder anderthalb und ich denke mir immer besser was Schlechtes geschrieben als gar nichts geschrieben, dann kann man am nächsten Tag nochmal drüber gucken und das redigieren. Aber ich bin schon so ein regelmäßiger Typ und wenn ich einen Plan habe, dann kann ich auch gut meine Arbeit in kleine Schritte aufteilen und dann jeden Tag ein bisschen was dran machen.
Herr Kolb, wenn man selber Bücher schreibt, dann ist man ja immer auch geneigt zu lesen. Was ist denn das erste Buch, an das Sie sich erinnern?
Also ich erinnere mich an, ich glaube, einen großen Leseeindruck hat in der Jugend auf mich gemacht, Der Herr der Ringe von Tolkien. Mhm.
Den haben Sie durchgeschmuggelt?
Den habe ich ja in der Jugendzeit zwei oder dreimal dann sogar. Das war wirklich ein großes Erlebnis.
Mhm. Und welches Buch haben Sie jetzt zuletzt gelesen?
Zuletzt habe ich gelesen von Volker Kutscher. Aus der Gerion-Rath-Reihe, den fünften Band. Ein spannender Krimi, der so zur Nazi-Zeit spielt. Also Ende der Weimarer Zeit, so an der Grenze. Ne?
Sie haben sich jetzt in ein Literaturmetier gewagt. Also Sie bleiben in Thüringen, vom Stoff her. Wie finden Sie Ihre Stoffe?
Ganz unterschiedlich. Bei meinem ersten Buch war es so, dass da die Hauptperson quasi plötzlich mit am Frühstückstisch saß. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und auf einmal war da jemand Drittes im Raum und ich habe mir die Person notiert und bin von der Person ausgegangen. Diesmal war es etwas anders. Im Mittelpunkt des Buches steht ja auch das Schloss Reinhardsbrunn. Und das Schloss Reinhardsbrunn, das hat mich sehr fasziniert, als ich nach Thüringen gezogen bin. Diese Geschichte, die dahinter steht, aber vor allem auch diese morbide Ausstrahlung der Ruine. Denn ich habe das Schloss zum ersten Mal gesehen, wie es so im Nebel lag, im Tal Reinhardsbrunn. Und da kam dann recht bald der Gedanke, dass man dort eigentlich eine Vampirgeschichte ansiedeln müsste.
Mhm. Ja, das passt. Und Reinhardsbrunn hat ja also in der Neuzeit eigentlich auch richtig so Geschichte gemacht mit Verkauf an Investor und Einmischen des Staates in diese ganze Sache. Da ist ja immer noch Bewegung drin, ne?
Ja, kürzlich ist das Enteignungsverfahren zum Ende gekommen. Da hat sich etwas bewahrheitet, was ich im Buch schon angedeutet habe, dass es dann soweit wäre. Und das Buch steigt eigentlich ein mit den neuen Investoren, die nun kommen. Und die Stadt Friedrichroda ist einerseits natürlich froh, dass sich jemand findet und möchte diese Investoren auch freudig begrüßen. Andererseits beginnt es in der Stadt mit Ächzen und Siechen und man fragt sich, warum.
Das sind alles die Ausblicke auf Ihren Roman Mondstich?
Mondstich ist der Titel, genau. Mondstich im Gegensatz zum Sonnenstich, eine Verirrung der Nacht, die einen treffen kann, wo man vielleicht nicht genau weiß, ist es jetzt im Kopf der Handelnden oder ist tatsächlich eine Gefahr dort, die zu fürchten ist.
Wie haben Sie die Figuren gefunden? Sind die selbst entstanden?
Die Figuren, die sind eigentlich aus meiner Beschäftigung mit dem Ort herausgewachsen. Der Reinhardsbrunn liegt ja auch in der Nähe von Friedrichroda, dem Ferienort. Es war eine Herausforderung, diesmal zu sagen, ich nehme einen realen Ort, wo das spielen soll, auch Schauplätze, die dann der Leser wiederentdecken und wiedererkennen kann. Und ich habe Figuren gesucht, die holzschnittartig auch in den Ort passen. Also ein ehemaliger Ferienort, der zu DDR-Zeiten wirklich dann auch eine große Zeit hatte, wo man sich aber im Moment fragt, gibt es für diesen Ort eigentlich auch eine neue Zeit irgendwann, in welcher Weise?
Ne? Eine Zukunft oder so, ja. Haben Sie dort auch für Ihren Roman so historische Quellen studiert? Also, dass Sie tief in die Archive hineingegangen sind oder in die Museen, um jetzt die Hintergründe des Schlosses Reinhardsbrunn nochmal in der Tiefe auszuloten?
Ja, ich habe die Gespräche gesucht mit Heimatforschern dazu, habe mich mehrfach fachkundig führen lassen durch den Schlosspark und ums Schloss herum, leider darf man ja nun nicht hinein. Auch wenn da immer wieder Fotos im Internet auftauchen von Leuten, die es gewagt haben. Und dann gibt es einen Experten, der lebt in Georgenthal, der heißt Wilhelm Rausch. Und der hat nun ein Standardwerk verfasst über das Schloss Reinhardsbrunn. Mit dem habe ich mich auch getroffen und sein Buch studiert. Ja, und ich glaube, der Leser merkt dann auch, wo die Dinge historisch recherchiert sind und wo dann die Fantasie des Autoren das ein bisschen übertreibt.
Das ist ja das Recht des Autoren, die historischen Ereignisse mit lebenden Sachen zu verbinden, ne? Und da ist natürlich fast auch jedes Mittel recht, ne? Also ich habe zumindest die Autoren, die ich hier hatte, die historische Romane geschrieben haben, die haben da auch die Historie als Gerüst genommen und dann ihre Geschichten darauf gewoben.
Genau darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, Geschichtsunterricht zu machen, sondern am Ende ist es Literatur. Die soll unterhalten, sie soll aber auch zum Nachdenken bringen. Und in meinem Fall ist es ja auch ein Stück weit Fantasy.
Ja, also wir haben die Fakten der Geschichte, aber wie es genau gewesen ist, das weiß heute sowieso keiner mehr, denn aus den Zeilen, die da in Chronika stehen oder so in Urkunden, da kann man ja mitunter nicht viel entnehmen, ne?
Wir wissen beispielsweise, dass Martin Luther von der Wartburg aus mehrfach in Reinhardsbrunn gewesen ist, zu rätselhaften Verhandlungen. Und der Historiker könnte sich fragen, warum? Weshalb gefährdet er seinen Aufenthalt? Weshalb gefährdet er seine Anonymität? Er war ja unter Pseudonym auf der Wartburg. Was hat er dort zu suchen gehabt? Mhm. Und die Fantasie des Autoren hat jetzt nun die Freiheit, da auch Antworten zu geben.
Also diese Lücken zu füllen. Das ist also verbrieft, dass Luther in Reinhardsbrunn war, aber es ist keine Inhalte vermittelt.
Nein, er hat Verhandlungen geführt. Ja. Das wissen wir durch Mikonius, den Gotha-Reformator.
Aha, okay. Vielen Dank. Andreas Kolb ist heute Gast hier in der Bücherbar und im nächsten Teil wird er aus seinem Roman einen Auszug lesen.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz. Und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Andreas Kolb liest jetzt aus seinem Roman Mondstich. Und Herr Kolb, vielleicht stellen Sie das kurz mal vor, worum es hier geht.
In Mondstich lernen Sie als erstes den Friedrich Roder Pfarrer Jakob van Lent kennen. Er hat eine Gemeindekirchenratssitzung zu leiten und dort kann er eine spektakuläre Ankündigung machen. Es haben sich neue Investoren gefunden für das alte Schloss Reinhardsbrunn. Die Gemeindekirchenräte streiten miteinander, wie man die neu zugezogenen begrüßen könnte im Ort. Und einigen sich schließlich darauf, ein Willkommensbuffet aufzubauen. Der Pfarrer van Lent ist jemand, der selbst mit einem schweren Schicksal zu kämpfen hat, der eher ein frustrierter Mensch ist, aber auf der heimlichen Suche nach einer neuen Berufung. Und um diese neue Berufung und ob er sie findet, geht es ja schließlich in dem Buch. Während der Sitzung ist er nicht immer ganz präsent, er lässt seine Gedanken schweifen, während eine der älteren Kirchenältesten eine lange Rede hält. Wie üblich holte Frau Multhaupt keine Luft, während sie redete. Van Lents Blick schweifte hinüber zu Monika Thun, der Jüngsten im Gemeinderat, alleinerziehend, wie eine Rose, die eben zu verblühen beginnt, so dass man sie retten möchte und die Nase in ihr versenken, weil man weiß, dass kein Tag schöner werden kann als der heutige und man, wenn man nur einen Wunsch ans Universum frei hätte, darum beten würde, dass die Nacht nie endet. Zarte Falten regten sich, wenn sie lächelte, viel zu selten. Ihr Töchterchen sollte dieses Jahr zum ersten Mal die Maria spielen an Heiligabend mit roten Wangen und einer glockenhellen Stimme. Sie ging jetzt in die vierte und wenn sie sänge, dann würde Jakob van Lent heimlich weinen. Frau Multhaupt bemerkte nicht, wie sich die Köpfe der Gemeinderatsmitglieder dem Pfarrer zuwandten und ihm flehentliche Blicke zuwarfen, er möge endlich einhaken, ihren Monolog beenden. Doch van Lent starrte auf Frau Thun. Sie war die Dritte im Raum, die nichts bemerkte, denn Frau Thun war gerade eingenickt. Heute Abend sah sie irgendwie dünn aus, fast durchsichtig. Herr Piontek stieß sie sanft gegen den Ellbogen, sie schrak hoch. »Der Pfarrer hat dich schon erwischt«, flüsterte er so laut, dass es alle hören konnten. Aber nicht sie lief rot an, sondern der Pfarrer, und der Pfarrer, der sich ertappt fühlte, dankte Frau Multhaupt für ihre Ausführungen und begründete kurz, warum die Kirchgemeinde unter seiner Leitung auch im nächsten Jahr keine Zeltmissionswoche mit geifernden Evangelisten aus dem Erzgebirge durchführen würde. »Willkommenskultur für jeden«, stieß Frau Multhaupt aus, »Fledermäuse, Immobilienspekulanten aus dem Ausland, nur nicht für diejenigen, die sich noch für den Glauben interessieren.« Pfarrer van Lent dankte allen für die rege Beteiligung, versprach in einigen Punkten am Ball zu bleiben und stimmte laut das Vaterunser an, damit die Sitzung endlich endete. »Ich habe doch gemerkt, dass es Ihnen nicht so gut geht heute«, entschuldigte er sich später und half Monika Thun in den Blouson. Sie blickte ihn dankbar an, ihre Augen lagen in tiefen Höhlen und ihre Haut schien von nahem betrachtet bleich und etwas unrein. Er erkannte, dass ihr Haar spröde war. »Es war schon schlimmer«, sagte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen und reichte van Lent die Hand. Er erschrak, wie kühl sie war. »Ich bringe Sie nach Hause«, entschied er und lächelte sie an. Sie schob ihr Fahrrad und er trug ihren Korb. Im Vorbeigehen nahm er wie jedes Mal einen Schluck aus der guten Ludowinger-Quelle gleich gegenüber vom Pfarrhaus. Der Korb war voll, aber nicht sonderlich schwer. »Wofür die ganze Alufolie?«, Er traute sich nicht zu fragen. Es ging auf 11, als sie das Haus erreichten, und der Bewegungsmelder ließ ein kaltes Licht erstrahlen. Ein Flügelschlag wie von Tauben entfernte sich vom Haus mit den Schatten, die das Licht bannte und deren Reich erst weiter drüben wieder begann. Bei der großen Kastanie, das Relais warnte surrend vor dem Ende der künstlichen Helligkeit. Frau Thun blickte nach oben, als ob sie etwas sähe. Der Pfarrer tat es ihr nach. Sie zuckte zusammen, als sie die fliegenden Vorhänge bemerkte, die aus dem Zimmer ihrer Tochter wehten. »Es ist eine lange Geschichte«, meinte sie und hielt die Tür offen. Beide gingen hinein. »Ich habe ihr verboten, das Fenster aufzumachen«, sagte sie. Das Rad stellte sie in den Hausflur. Der Pastor trug den Korb hinauf. Frau Thun eilte in das Zimmer der Tochter, raffte die Gardinen und schlug das Fenster zu. Maja lag auf ihrem Bett und schlief. Auf ihrem Brustkorb hob und senkte sich das Nachthemd im Rhythmus ihres Atems. Monika deckte sie zu. Dann mühte sie sich in den Flur und landete in den Armen von Pastor van Lent, der nicht wusste, wohin mit dem Korb. Er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Monika Thun schluchzte, er überlegte, ob er ihr Haar streicheln durfte, entschied sich dafür. Seine Linke verkrampfte sich um den Weidengriff, als er ihren Hals belegt fand mit einem, wie er meinte, krankhaften Ausschlag. Frau Thun merkte das sofort, ging auf Abstand und wies dem Pastor einen Platz an ihrem Küchentisch zu. Warum hatte er den Korb nicht längst abgestellt? »Ich weiß auch nicht, was das ist. Die letzte Woche wurde es schon besser, seit mir das mit der Alufolie eingefallen ist.« Maja weigert sich, sie reißt sie immer wieder runter, aber mein Zimmer und die Stube, die sind abgedichtet.« »Wogegen abgedichtet?« »Da«, machte Frau Thun, »da«, und sie zeigte mit ihrem viel zu dünnen Finger auf ein ganz zartes Blinken. »Auf dem Hotel.« Van Lent verstand nicht gleich. »Die Antennen.« Die Phonfunk AG erprobte auf dem Hoteldach ihre modernste Technologie. Die Funkmasten gehörten seit einigen Wochen zum Stolz des Städtchens. Das Flachdach des ehemaligen Bebelheimes bot sich dafür an. Bürgermeister Matischak und ein Team vom MDR hatten von dort heruntergewinkt für die Regionalnachrichten. Matischak erklärte Friedrich Roder bei jeder Gelegenheit in bestem Funktionärsdeutsch zur Stadt des schnellen weltweiten Datenverkehrs. »Es sei auch sie froh gewesen«, sagte Frau Thun. »Aber dann, sie wisse, sie sei nicht die Einzige, dann hätte es angefangen, dass sie sich so schlapp gefühlt hatte.« »Ich spinne doch nicht«, weinte sie leise und bot dem Pfarrer den mit rötlichen Flecken versehenen Hals und die Innenseite ihrer Unterarme offen dar.
»Die Alufolie schirmt das also ab, diese Strahlung?«
Monika Thun nickte. Sie erzählte noch länger. Von ihrer Mutter, die nach Spanien gezogen sei, nachdem der zweite Mann sich eine Jüngere gesucht hatte. Sie selbst hätte es genauso machen sollen in der Situation, als ihr Freund die wahren Qualitäten seiner Sekretärin entdeckt hatte. Aber da gäbe es noch Maja, die ginge ja zur Schule, genau, in die vierte. Und sie mache Wintersport. Er wüsste doch, Biathlon. Anders kriege man das Mädchen gar nicht müde. Mit dem Lesen liefe es noch nicht so. Da habe sie Schwierigkeiten, aber schießen könne sie wie eine Große schießen. Ja, sie selbst beschäftige sich mit Übersinnlichem, was sonst keiner wahrhaben wolle, nicht nur Horoskop oder anerkannte Sachen wie jetzt Kneipp. Nein, sie glaube auch nicht an den 11. September oder Zahnpasta mit Fluorid. Maja hingegen, die glaube alles, was in der Schule erzählt würde. Sie ist so beeinflussbar. Vermutlich bräuchte sie doch einen Vater an ihrer Seite. »Tun Sie mir auch einen Gefallen«, sagte Van Lent. »Lassen Sie das Fenster auf, diese Nacht.« Er bestand darauf, dass das mit der Alufolie Unfug sei, trotz der leichten Besserung, die seit der Abschirmung der Wohnung eingetreten wäre. Nun strahlte Frau Thun ihm entgegen, trotz der schmutzigen Tränenbahnen in ihrem Gesicht, die Augen zwei Brünnlein, die beständig liefen. Sie richtete sich auf und schob das Haar hinter die Schulter. »Ich bin eine alte Frau geworden.« »Viel jünger als ich«, gab Van Lent zurück, obwohl es höchstens 4-5 Jahre waren. »Ein schönes, verblühtes Pärchen gäben wir ab«, dachte er. Monika Thun versprach ihm noch heute, die Folie vom Schlafzimmerfenster zu entfernen. Die laue Septemberbrise dürfe hinein. Der Pfarrer stand auf und ging. Dort unten in der Sommerluft hielt Pastor van Lent kurz inne und blickte nach oben. Licht blitzte auf, als im zweiten Stock die Folie vom Fenster gerissen wurde. Monika winkte ins Dunkle. Der Pfarrer winkte nach oben, obwohl ihm klar war, dass sie es im Hellen nicht sehen konnte. Seine Schritte verklangen, das Türlicht erlosch, dunkel schwang sein Mantel über das Haus.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Andreas Kolb ist heute Gast in der Bücherbar. Herr Kolb, Sie haben jetzt einige Auszüge gelesen aus Ihrem Buch. Sie sind selbst nicht aus Thüringen.
Nein, ich bin zugezogen. Das war eine längere Geschichte, hängt mit der Liebe zusammen. Aber wir sind jetzt seit fast 10 Jahren doch in Thüringen und haben zuerst mit fremden Augen und dann mit den Augen der Kinder einiges entdeckt und sind dann hier heimisch geworden.
Was war für Sie denn so das entscheidende, ein Punkt, den Sie vorgefunden haben hier in Thüringen, mit dem Sie vielleicht nicht gerechnet hatten?
Ich treffe hier Menschen, die sehr, sehr großzügig und freundlich sind und die oft ein sehr positives Verhältnis haben zu ihren Heimatorten. Und das ist mir sehr sympathisch. Also die Gastfreundlichkeit, Großzügigkeit und dann einfach auch das Positive, was wollen für den Ort, für das Gemeinwesen. Und das Ja-Sagen auch zu einigen Traditionen.
Wie nehmen die denn zum Beispiel Literatur auf? Kommt das bei Ihnen oder bei Ihren Lesern oder Hörern an, bei denen Sie vorlesen?
Ja, zu den Lesungen kommen ja Menschen, die auch selbst lesen und die interessiert sind. Es ist immer wieder die Frage abzuwehren, na, wo kommen wir denn vor in dem Dorf? Oder wer soll das jetzt sein? Ne? Oder Menschen sagen mir, Mensch, wenn der wüsste, dass er in dem Buch vorkommt, wo ich mir dann immer sage, nee, der kommt da gar nicht vor. Und ich habe eigentlich darauf geachtet, dass sich niemand wiedererkennen soll.
Das ist aber eine heikle Situation, weil irgendjemand sich dann doch irgendwo wiederfindet und meint, na, so ist das nicht gewesen. Ne?
Ja, genau. Also in meinem ersten Buch, Der gute Mensch von Düsteroder, da spielte das Ganze in einem fiktiven Thüringer Dorf. Jetzt hatte ich mich entschieden, das tatsächlich in Friedrichroda anzusiedeln. Und entsprechend findet sich auch am Ende des Buches der Hinweis, dass Ähnlichkeiten mit allen lebenden, toten oder untoten Einwohnern zufällig werden.
Herr Kolb, wenn Sie ein Manuskript geschrieben haben, wer ist dann derjenige, der Erste, der kritisiert und sagt, Andreas, so geht das nicht?
Also in der Regel liegt das erstmal 3-4 Monate bei mir, bevor ich das überhaupt jemandem zeige. Dann ist die erste Grundschrift, die geht bei mir recht schnell von der Hand, aber es muss dann reifen und ich muss Abstand kriegen, dass ich ein paar logische Fehler auch entdecke oder gucke, wo ich Dinge im Kopf hatte, die dann aber sich im Text nicht genug wiederfinden. Und schließlich ist es dann meine Frau, die das zu Gesicht bekommt. Und wenn die den Daumen senkt, dann gebe ich es auch keinem anderen, denn meine Frau ist der schärfste Kritiker und ein sehr ehrlicher Kritiker und was die nicht freigibt, das kriegt niemand zu Gesicht.
Jetzt, wenn Sie ein Manuskript geschrieben haben, Ihre Frau hat grünes Licht gegeben, dann ist ja für jeden Autor immer noch die Qual der Wahl. Wie finde ich den richtigen Verlag, der mein Buch verlegt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Das ist für die meisten Autoren eine Reise, die mit Frustrationen verbunden ist, einen Verlag zu finden.
Auch mit Resignation mit unseren.
Mitunter auch Resignation, ja. Also ich hatte das Glück, dass mein erstes Manuskript beim Thüringer Krimi-Preis mit in der Endauswahl war und dass mir dann der Sutton Verlag ein Angebot dafür gemacht hat. Dadurch bin ich also zu einer Veröffentlichung gekommen. Und ich glaube, das wäre auch der Ratschlag, den ich anderen Hobbyautoren geben würde, zu sagen, schaut mal, was es für Ausschreibungen und für Wettbewerbe gibt und versucht da einen guten Beitrag zu liefern. Ansonsten kann man natürlich Verlage und Agenten anschreiben, aber erfahrungsgemäß sind die Aussichten, da was zu finden, schlecht. Das heißt, man lässt sich auf so ein Verkaufsmodell ein, dass man selbst einen Zuschuss zahlt an den Verlag, aber
das wird von vielen auch als unseriös angesehen, ne? Wenn man als Autor selbst erstmal die Auflage bezahlen muss oder so. Das ist also.
Ja, das ist gegen die Autorenehre natürlich. Ja. Und am Ende ist dann auch dort der Autor, wenn der Autor das bezahlt, dann muss der Verlag das Buch nicht mehr verkaufen und man schadet sich dadurch dann selbst wieder.
Auf jeden Fall, das ist Ihre Erfahrung sicherlich auch, ist es ein langer Weg. Man braucht einen langen Atem, man ist nicht frei von Resignation, man darf sich also nicht unterkriegen lassen, sondern muss immer wieder aufstehen, denn auch bei solchen Wettbewerben gibt es zweite, dritte und vierte, ne?
Genau, ich habe damals ja auch den Preis nicht erhalten, aber mein Manuskript war halt im Lektorat wahrgenommen worden und das ist schon etwas, was man dann erreichen kann. Ansonsten kenne ich das natürlich auch, dass Absagebriefe kommen und Verlage sich desinteressiert zeigen und man schluckt dann, ich überlege, na, nehme ich es jetzt persönlich oder eben nicht. Die Verlage, die haben ja auch ein Programm, die haben etablierte Autoren und dann haben die gewisse Plätze für Neulinge und das muss dann auch noch in die Idee des Programms für das Jahr hineinpassen. Also oft liegt es dann vielleicht auch gar nicht an einem selbst, sondern einfach daran, was der Verlag gerade braucht, ne? Und auch, was mich überrascht hat, dass es so lange dauert eigentlich von der Einsendung des Manuskriptes, bis dann tatsächlich man ein Buch in der Hand hat. Hm. Da ist also ein unheimlicher, erstmal überlegt der Verlag, wann der günstigste Zeitpunkt wäre, rein wirtschaftlich auch betrachtet. Und dann kommt noch ein Lektoratsprozess hinzu und das hat eigentlich bei beiden Büchern 1 bis 2 Jahre wirklich gedauert dann.
Ja, da spielen dann solche Sachen eine Rolle, vor der Leipziger Buchmesse veröffentlichen oder vor Weihnachten, ja, also solche temporären Erscheinungen, die man sonst so als Autor gar nicht wahrnimmt, aber die für den Verlag natürlich auch wichtig sind mit der Buchpräsentation und später dann auch dem Verkauf. Aber Sie haben also dann gute Erfahrungen damit gemacht, ja. Bei Sutton waren Sie sicherlich gut aufgehoben, denke ich mal.
Ja, dann ist der Sutton Verlag ist ja dann verkauft worden und jetzt hat er seine Krimisparte geschlossen. Das heißt, was jetzt Krimiliteratur angeht, da stehe ich wieder zur Verfügung interessierten Verlagen. Der Schreibtisch ist natürlich voll, aber es ist das eine, ein Buch zu schreiben und das andere ist es, ein Buch zu verkaufen. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr von den Autoren auch erwartet wird, dass sie sich am Verkauf der Bücher beteiligen. Ich mache nur recht gerne Lesungen, das schon, aber ich bin niemand, der sich mal irgendwo hinterher telefoniert oder dann bei Buchhandlungen auf der Matte steht. Das ist nur eher eine Sache, die mich belastet. Ich würde mir wünschen, einfach meine Kunst machen zu können.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Gast in der Bücherbar ist heute Andreas Kolb und womit er sich zurzeit beschäftigt, das verrät er uns unter anderem im nächsten Beitrag. Herr Kolb, jetzt, wenn Sie als Autor auf dem Buchmarkt erscheinen, dann erscheinen Sie irgendwann in den großen Buchverlagen, also Thalia, Amazon etc. Und da ist es also, werden die Leser ja auch immer aufgerufen, Kundenrezensionen zu schreiben. Und da gibt es also bei Ihren Büchern auch jede Menge für und wider. Also Leute, die begeistert sind, also beim Guten Mensch von Düsterode habe ich das gefunden, dass da also ja, einer hat geschrieben, bitte Ernstgläubige, macht einen Bogen um das Buch, aber allen anderen viel Spaß bei diesem bösen, ironisch-sarkastischen Krimi. In einer Gruppe wurde aus dem Roman vorgelesen, heißt es in einem anderen Beitrag, wir lagen nach den ersten 3 Seiten fast auf dem Boden und verstanden, warum das Buch unter einem Pseudonym veröffentlicht wurde. Und ein anderer hat geschrieben, ich habe selten eine so niveaulose Ansammlung von Fäkalausdrücken, Gewaltausbrüchen lesen müssen. Für so etwas Geld auszugeben, ist reine Verschwendung. Wie gehen Sie mit solchen Sachen um?
Ich freue mich natürlich über Lob und manchmal freue ich mich auch über Kritik. Also wenn die Kritik so geballt ist und man merkt, da hat sich jemand wirklich geärgert, dann hat das jemand was in demjenigen bewegt, das ist dann auch lustig und meine Freunde werden sagen, haha, ich habe es dir gesagt, dass auch solche Reaktionen kommen werden. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn Reaktionen kommen, das war nicht spannend, das war langweilig, das hat mir nichts gegeben. Ne? Das hat, wenn ein Buch nichts ausgelöst hat in dem anderen, dann beginne ich eher an mir zu zweifeln. Ne?
Wie machen Sie es denn jetzt? Haben Sie Kontakt zu anderen Autoren, mit denen Sie sich da auf der fachlichen Ebene auseinandersetzen und für und wieder vielleicht abwägen?
Zurzeit leider wenig. Ich habe einige Freunde, die auch schreiben und mit denen ich mich dann per E-Mail austausche, aber dass man sich wirklich trifft und sich Texte vorstellt, das wäre eigentlich noch ein Traum, ne? Das
ist, ja gut, die stehen ja am Anfang einer großen Karriere, denke ich mal. Also kann man das sicherlich noch ausbauen. Was liegt denn als nächstes im Schubfach von Andreas Kolb?
Ich habe ein Buch geschrieben, das in einem Thüringer Dorf spielt, zur Nazi-Zeit. Und da handelt es sich um viele, also es geht um einen Mord, der dort verübt worden ist an einem jungen Mädchen, und dieser Mord soll aufgeklärt werden, aber unter den Bedingungen der Diktatur. Wir haben also einen alten, sehr frustrierten Polizeikommissar und einen jungen SS-Mann, die gemeinsam ein ungleiches Ermittlerduo abgeben müssen. Wobei auch das Interesse da ist, möglichst politisch schnell kurzen Prozess machen zu können. Und ich habe da vieles verarbeitet, was ich gehört habe an alten Geschichten, wie es gewesen ist zur NS-Zeit. Es gibt ja einige Literatur dazu, aber ich habe wenig gefunden bisher, die das Alltagsleben der Menschen auf dem Lande wirklich einfangen wollen. Wie haben die Menschen tatsächlich auf dem Land gelebt und empfunden damals? Die Literatur beschäftigt sich meistens mit Weimar oder Berlin und aus einer sehr städtischen Perspektive heraus. Ich habe versucht, mal etwas im ländlichen Raum anzusiedeln und bin jetzt so weit, dass ich das fertig habe, überarbeite es natürlich immer mal und hoffe dann irgendwann auch einen Verlag dafür zu begeistern.
Gerade so diese Nazizeit im ländlichen Bereich, da liegt vieles im Dunkeln. Und wenn man aber sich näher damit beschäftigt, dann merkt man, wie viele Dörfer da auch ganz gleich oder ganz schnell und komplex der Nazi-Ideologie gefolgt sind. Also ich habe das bei meinen historischen Studien gemerkt, gerade auch im Eichsfeld, ne, im katholischen Eichsfeld, wo da ganze Dörfer ganz schnell auf einmal in der braunen Diktatur aufgegangen sind, mit allen Persönlichkeiten im Dorf. Also wenn Sie sich daran wagen, das ist natürlich ein lukratives Feld, denke ich mal.
Also ich hoffe sehr, aber es muss halt auch einen Verlag geben, der mitmacht. Ich denke, wenn ich jetzt den Toten auf der Wartburg präsentieren würde, das wäre für einen Verlag sicher ein bisschen leichter, dann zu verkaufen. Ne? Aber dadurch, dass ich das alles auch nebenberuflich mache und als persönliche Leidenschaft, ich schreibe einfach, was ich auch gerne lesen würde. Diesen Satz habe ich mir von C.S. Lewis abgeguckt, auch einer meiner großen Vorbilder. Ich mache das, wo ich eine Leidenschaft für habe, und ich schreibe die Bücher, die ich selbst mir wünschen würde.
Herr Kolb, erstmal vielen Dank. Wir sagen den Hörerinnen und Hörern nur noch, dass Sie als unter diesem Pseudonym schreiben, und das wollen wir auch weiterhin wahren, und Sie werden dieses Pseudonym auch beibehalten.
So. Ich gehe jetzt davon aus, ja. Weil ich unter meinem bürgerlichen Namen auch wissenschaftliche Dinge und Sachbeiträge geliefert habe, und das muss man ja nicht vermischen.
Genau. Das fiel mir noch auf, Sie haben auch Sachbücher geschrieben. Worüber?
Ich habe für Zeitschriftenbeiträge wissenschaftliche geschrieben und ein Buch geschrieben über Martin Luther.
Aha. Gut, okay, das liegt nah, aber im Prinzip auf dem Namen Andreas Kolb werden also weiter Kriminalromane, satirische Sachen und vielleicht auch Fantasy-Geschichten in Zukunft noch zu hören und zu lesen sein.
Ja, das will ich hoffen.
Okay, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch, war eine schöne Erfahrung, hier zu sein.
Und ich würde Sie gerne wieder einladen, so wie Sie was Neues haben, kommen Sie einfach wieder.
Ja, sehr gerne.
Okay, vielen Dank.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Das war die Bücherbar für den Monat Oktober. Danke für das Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.